wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Wir kommen aus einer Champions League-Woche. Entsprechend sind die Ereignisse in und um Neapel natürlich Thema in dieser Sendung. Gleichzeitig blicken wir nochmal zurück auf Haaland in Manchester und natürlich auch auf das 0-7. Beides gehört ja irgendwie zusammen von RB Leipzig bei Manchester City. Wir reden über die Favoriten, die es nun gibt. Den letzten 8 noch verbliebenen Teams in der Champions League haben den Abstiegskampf im Programm und wissen logischerweise, dass Gianni Infantino wiedergewählt wurde als FIFA-Präsident. Das ist keine ganz große Überraschung. Ossi?
Ja, wir haben noch Julia Roberts im Programm. Wir haben den
Julia Roberts
haben wir haben den VAR im Programm.
Ja.
Und
ja.
In diesem Fall, weil du es mit Gianni sagtest, möchte ich es schließen mit schlechter geht nicht.
Nein, besser geht nicht. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens. Und ich begrüße, ich weiß gar nicht, ob er noch in Kigali vor Ort ist oder inzwischen schon wieder eingeflogen.
Ich habe gerade das beste Zitat des Tages gelesen. Das erheitert mich für den ganzen Tag.
kommt
von
mir.
Das Zitat lautet, ich habe euch die beste WM aller Zeiten versprochen und ich habe geliefert.
Es ist nicht von mir. Kann ich verraten an dieser Stelle? Ich tippe, es ist von einem Mann mit wenigen Haaren und einer großen Klappe.
Weltklasse.
Gianni Infantino, also, Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, bravo, er hat es geschafft. Er hat es wieder geschafft.
Podcast. Es ist ehrlicherweise die Überraschung der Woche. Gianni Infantino bleibt neuer FIFA-Präsident.
Ich habe euch den besten Live-Kommentar des Wochenendes versprochen und ich habe geliefert.
Von wem könnte dieser dann stammen?
Ich habe euch den besten Artikel aller Ausgaben versprochen und ich habe geliefert. Das sollte man eigentlich so im Stehsatz sollte man das aufnehmen.
Ja, vom Podcast auch, oder? Wir haben
den besten Podcast aller Zeiten versprochen und wir haben geliefert. Oh Gott.
Wirklich, also man weiß gar nicht, wo man anfangen kann.
Das bereitet mir beim Lesen körperliche Schmerzen und gleichzeitig erheitert es mich.
Wenn es nicht so traurig wäre, ne?
Nicht so traurig wäre, das stimmt.
Ja, wollen wir da überhaupt noch zwei Sätze drüber verlieren? Eigentlich haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht nochmal sagen müsste, weil das war ja noch offen. Ich kam ja frisch aus dem Brötchenquartier des DFB.
Ja.
Und damals, vor einer Woche, wollte
seinerzeit.
Seinerzeit, einst im März, wollte sich Bernd Neuendorf noch nicht äußern, ob und wie und der DFB Gianni Infantino unterstützt. Die haben es nicht getan, immerhin.
Ja. Dagegen.
Ob das jetzt, inwiefern das jetzt, ich würde mal erstmal sagen, es ist richtig. Das möchte ich mal vorweg schicken.
Es war auch für den DFB nicht die beste WM aller Zeiten.
Es war für den DFB nicht die beste WM aller Zeiten. Wir haben euch die schlechteste WM aller Zeiten versprochen.
Und wir haben geliefert.
Ja, dazu ist tatsächlich noch, Wolf, um jetzt mal wirklich wieder auf ernsthafte Themen zu kommen und da wirklich deine Meinung auch als Fernsehschaffender interessieren, weil es auch ein Thema ist, was wirklich, sehr interessant, glaube ich, ist für Leute, die unseren Podcast hören, aber jetzt nicht auf unserer Seite arbeiten, sondern das Ganze nur betrachten. Max Eberl sollte ja am Samstag bei den Kollegen des ZDF Sportstudio zu Gast sein.
Ja.
Der Sender hat ihn jetzt wieder ausgeladen, nachdem es hieß, Eber wolle nicht mehr über Borussia Mönchengladbach sprechen.
Wie okay. Ach, das erwischt mich kalt. Das habe ich nicht gewusst.
Ich kann dich ja auch mal kalt erwischen, ja. Oder?
Da hat das ZDF den Max Eberl ausgeladen.
Ja, und auf Eberls Wunsch hin sollten bestimmte Themen ausgeklammert werden. Und ja. Das hat das ZDF gesagt, nee, dann nicht.
Nee, das finde ich gut. Also das gefällt mir. Das gefällt mir ZDF-seitig, dass man sich nicht vorschreiben lässt, über welche Themen man spricht. Entweder man spricht über alles, dann ist es ein guter Gast. Oder man sagt von vornherein, oder der Gast sagt von vornherein, über diese Themen möchte ich nicht sprechen. Wenn das ZDF daraufhin sagt, na, dann lass uns doch einfach mal wieder einen Stabhochspringer holen. Gut. Finde ich gut.
Sehe ich genauso.
Also, finde ich gut. Also das finde ich gut.
Was ich nämlich sagen wollte, und ich glaube, das ist ein Thema, worüber wir beide, glaube ich, schon oft auch diskutiert haben in anderen Situationen. Was darf man sich als Journalist vorschreiben lassen? Ab wo ist eine Grenze erreicht? Wie ist das?
Ja.
Wir haben das ja schon, also da sind wir eigentlich immer zu dem gleichen Punkt gekommen, dass du halt ja oft in einer Live-Situation bist, beim Fernsehen.
Ja.
Während ich natürlich oft die Situation habe, Interviews nochmal autorisieren lassen zu müssen, sprich ja. Vom Verein, vom Spieler selbst, vom Berater, vom Medienberater. Das sind ja mittlerweile 3 bis 6 Parteien, die da
drüber gucken. Heerscharen an Menschen
müssen richtig.
Interviews begutachten. Ja.
Und da ist dann halt wirklich am Ende ist oft so, dass wenig von dem übrig bleibt, was eigentlich ja. in dem Interview Inhalt war. Und das ist dann mitunter nicht nur schade, sondern einfach ein Witz und auch unjournalistisch, wie ich finde, weil da beurteilen dann oder da werkeln dann Leute an einem Gespräch rum, bei dem sie selbst nicht mal anwesend waren und
kriegst es halt wirklich chemisch gereinigt zurück, ne?
Genau. Streichen irgendwelche Fragen raus, schreiben irgendwelche zusätzlichen Sachen rein und auch da ist man, finde ich, immer wieder stand ich schon oft vor der Fragestellung, okay, ziehen wir das Interview dann auch zurück, nachdem wir es zurückbekommen haben und mehr rot als schwarz war. Ja. An Änderungen und dann finde ich es ehrlicherweise konsequent und ich finde es auch konsequent, weil diese ganze Causa Eberl, er hat ja jetzt da schon zuletzt sehr oft drüber gesprochen und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass er sich da sondern nicht gegen gewehrt hat, sondern er hat jetzt, er war Sonntag im Doppelpass, er war jetzt unter der Woche nochmal bei der Champions League wurde er dazu befragt. Er hat das relativ souverän wegmoderiert und wenn er sich jetzt in eine Sendung wie das Sportstudio setzt, finde ich, muss man dem ZDF dann auch gestatten.
Da vielleicht auch hat er auch selbst die Thematik über. Also auch das könnte ich nachvollziehen. Er hat sich jetzt da mehrfach zu geäußert und jetzt will er es nicht mehr und das ist ja sein gutes Recht. Und auf der anderen Seite ist es gutes Recht des ZDF zu sagen, dann wollen wir aber das Gespräch nicht, weil wir einfach nur 50% von dem bekämen, was wir eigentlich haben wollen. Und damit ist auch gut.
Ja,
finde ich. Also finde ich eine völlig faire und professionelle Auseinandersetzung beider Parteien. Also das ist so. Da finde ich jetzt nichts dabei.
Ja. Können wir also auch einen Haken hintermachen?
Ja, machen wir einen Haken hinter.
Ja. Und gehen vielleicht noch mal einmal zurück in die Champions League Woche.
Ja.
Morgen ist Auslosung. Da können wir noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Da können wir
nicht in die Glaskugel gucken können wir nicht.
Glaskugel können wir noch nicht. Orakel Wolf, Orakel Ossi gab es schon immer mal wieder. Was für mich die größte Überraschung ist, das möchte ich einmal vorweg schicken. Also das Land, was am meisten vertreten ist, ist Italien.
Serie A. Ja. Ja. Ja, überraschend, ne?
Ja.
Und Juve ist nicht dabei.
Genau, ja, richtig. Die, glaube ich, die letzten 100 Jahre dabei waren.
Ja, das waren normalerweise die einzigen, die Fahne hochgehalten haben für den italienischen Fußball. Jetzt sind beide Mailänder-Clubs und Neapel. Ich glaube, der aussichtsreichste Serie A-Club ist der SSC Neapel. Das war, also wir kommen ja sicher, auf das Spiel kommen wir ja nochmal gesondert mit allen Geschehnissen außenrum. Aber das ist natürlich sensationell, was die für ein Fußball spielen, ne?
Ja, also.
Das muss man wirklich sagen. Das ist ja eine herausragende Mannschaft. Also mit welcher Kühle und welcher Präzision und wow. Also ich war im Hinspiel schon begeistert. Ich habe gestern relativ viel gesehen. Mhm. Also
Ich finde krass, dass du das auch sagst. Ich glaube, man hat so einen, dieser Überraschungseffekt ist natürlich auch ein bisschen da, ne? Weil Premier League verfolgst du regelmäßig, ich verfolge regelmäßig, Spanien, guck mal hin, Italien. Also ich weiß, vielleicht tue ich dir jetzt auch Unrecht, aber gucke ich jetzt nicht wöchentlich. Man hat natürlich mitgekriegt, wie Neapel da vorweg marschiert und ja, den ersten
Mal. Ich gucke immer mal wieder Zusammenfassungen. Mhm. Dann gucke ich mir mal so 3-4 Minuten an, gerade von den Clubs, die oben mit dabei sind. Natürlich auch die Mailänder Clubs, guck dann auch Champions League. Der Eindruck verzerrt ein bisschen, weil wirklich so genau und voller Wertschätzung guckt man halt wirklich nur dann, wenn man 90 Minuten verfolgt. Und das mache ich ehrlicherweise selten.
Das wollte ich sagen.
Und das deshalb beeindruckt mich das so, was Neapel spielt. Also muss ich wirklich sagen, das eine wirklich sehr schwierige Mannschaft wie Eintracht Frankfurt so zu beherrschen, finde ich schon außergewöhnlich.
In beiden Spielen, ne?
Ja,
total. Und genau den Satz, den du gerade gesagt hast, wenn man Frankfurt wöchentlich sieht und weiß, wie schwer die zu bespielen sind und wer sich da schon alles die Zähne ausgebissen hat, dann war das einfach von A bis Z eine überragende Leistung, fand ich auch. Also, und ich bin dann drauf gestoßen beim Hinspiel, wo man sich dann im Vorfeld ja dann tatsächlich, also eigentlich nach der Auslosung ja schon mit dem deutschen Gegner, dem Gegner einer deutschen Mannschaft, ein bisschen beschäftigt hat, dass Paletti da Trainer ist. Und der kam mir dann wiederum ins Gedächtnis. Und dann habe ich noch gedacht, wo habe ich den schon mal erlebt und so. Und zu meiner Zeit, als ich noch beim Blick und in der Schweiz unterwegs war der geschätzte Kollege Trainer bei Zenit St. Petersburg.
Ja.
Und hat da auch schon einen sensationellen Job gemacht. Wurde da auch gefeiert und hat ja, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, in Italien immer so ein bisschen diesen Makel, ist noch nie Meister geworden. Das glaube ich mal mit Pokalsieger, mit Rom oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und steht jetzt davor, also werden es ja dieses Jahr nicht mehr verkacken, auf gut Deutsch gesagt, ne? Werden das Ding holen und sind in der Champions League jetzt im Viertelfinale und haben auch da, wie ich finde, berechtigte Chancen, da noch weiterzugehen.
Ja, total.
Vertrag läuft aus.
Die musst du erstmal schauen. Von wem?
Von Spalletti.
Ja. Ja, also ich finde, das ist eine toll zusammengestellte Mannschaft und es ist auch eine Trainermannschaft.
Genau.
Und die folgen irgendwie bedingungslos. Und jetzt wird der in Neapel, wird der mit Gehaltsobergrenze und so weiter gearbeitet. Das heißt, die Möglichkeiten sind endlich, ne? Entsprechend wird es da sicher im Sommer, insbesondere im Angesicht dann eines sehr großen Erfolges, wird es irgendwie Umstellungen geben, außer sie verändern ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik, dahingehend, dass sie halt Verträge erweitern oder einfach dann wachsen lassen oder die Gehaltsobergrenze wegnehmen, wie auch immer. Also wird auch spannend, Spalletti wird sicher mit Angeboten überschüttet. Da kommen insbesondere unsere Freunde aus der Premier League ins Geschäft. Ja. Die sagen, da haben wir doch vielleicht auch mal für Chelsea oder so nochmal eine besondere Idee oder so. Es ist jetzt einfach nur ins Blaue reingesprochen, völlig substanzlos, einfach um mal ein Beispiel zu nennen. Aber der hat sich mit der Nummer, hat er sich also per sofort in den europäischen Olymp geschossen.
Ja. Und nimm mal die beiden, Obergranaten, kann man glaube ich schon sagen.
Der, ja.
Jetzt wartest du wieder, dass ich den einen ausspreche.
Ja, der Georgia und Osimhen.
Genau so. Georgia, Willi, wirklich, auch gestern wieder, beide überragend. Ne, beim zweiten Tor von Osimhen habe ich gedacht, oh Gott, was ist mit seinem Arm?
Ja.
Ich weiß gar nicht, tut da was, glaube ich, ihm draufgetreten ist. Ne? Er hat geschrien, das konntest du ja bis über die Stadionmikrofone hören. Scheint aber ja nicht so wild zu sein. Das sind natürlich zwei Spieler, wo, wie du sagst, da werden die Premier League Clubs jetzt schon, also nicht nur einen Finger drauf haben, sondern die kloppen sich schon. Und wenn du die beide verlierst, wirst du natürlich auch mit Geld überschüttet werden. Das steht außer Frage. Da musst du halt eine neue Mannschaft aufbauen, wahrscheinlich.
Fraglos, das ist das Schicksal, außer du veränderst halt die Herangehensweise.
Ja.
Wobei ich nicht davon ausgehe, dass dieser Club die Herangehensweise
verändert. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich meine, du warst ja auch schon oft da, ne? Wahrscheinlich.
In Neapel war ich noch nie. Also Neapel fehlt mir.
Krass. Krass.
Neapel fehlt mir.
Ja, ich war mit dem BVB da und ich muss sagen, es ist ja wirklich, wenn du, das ist jetzt mittlerweile ja auch schon wieder, mindestens mal.
Als der Kloppo Espresso getrunken
exakt.
Hat mit dem Hausmeister.
Ja, genau.
Da warst du da.
Da war okay. Ich da, ja. Und da war es so, dass diese Stadt ja wirklich, also ich habe noch nie eine Stadt erlebt, die so sehr Fußball lebt und affin, wo Fußball so präsent ist wie in Neapel. Natürlich, ja. Diego natürlich über allem, aber der steht an jeder Ecke. Das ist ähnlich wie in Buenos Aires, rund um die Bombonera. Aber der ganze Verein, also es gibt ja wirklich nichts, was nicht an Napoli erinnert. Und dann haben die halt eine abgeranzte Bude. Also dieses Stadion, das war vor.
Ist halt so ein Betonklotz, ja. Ne?
Ey, und du läufst wirklich nur der Weg zur Pressekonferenz, da musst du schon einen Helm aufziehen, weil du Angst haben musst, dass dir von oben irgendwas auf den Kopf fällt. Und das hat sich ja seitdem auch nichts getan. Deswegen wollte ich sagen, mit der Kohle, die sie jetzt möglicherweise einnehmen, müsste man ja vielleicht auch mal in die Infrastruktur ein bisschen investieren.
Ja, wobei es geht ja auch so, ne?
Also, es geht auch so,
die sehen, es geht auch so. Die Leute kommen auch so. Das ist halt Fußball pur. Ne? Das ist sehr nostalgisch alles.
Absolut.
Und genau das ist auch, wie sagt man, CI.
Ja. Ja.
Der genetische Fingerabdruck dieses Vereins. Also so gegen die Reichen aus dem Norden ist es der rotzige Süden. Ne?
Genau. Immer, ich glaube, außerhalb von Neapel nicht sonderlich beliebt, aber in Neapel gibt es keinen, der sie nicht liebt. Also,
absolut. Ja. Absolut, ja. Wollen wir über die Vorkommnisse außenrum nochmal sprechen?
Ja, müssen also, wir, glaube ich, Wolf.
Wir kommen ja nicht umhin. Das sind schon brutale Bilder gewesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Beurteilung, weil man die Einzelheiten noch nicht kennt. Also ich höre von 300, 400 Frankfurtern, ne? Höre von vielen aus der Hooligan-Szene von Bergamo, höre aber logischerweise auch von den Pendants aus Neapel und wer da wann wie ausgelöst hat, das wird sich, glaube ich, alles in den nächsten Wochen oder nie klären. Ja. Das kann ich schwer nachvollziehen. Ich weiß nur, dass das natürlich Bilder sind, das ist ja Wahnsinn. Ne?
Absolut.
Das muss man dazu sagen.
Also die hatten, ich habe heute Morgen, wir hatten ja schon diverse Konferenzen.
Und Morgenlage.
Die Morgenlage, genau, und natürlich auch nochmal groß drüber gesprochen, was wie wo jetzt. Und ich bin bei dir, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Schuldzuweisungen, also im Sinne von, wer hat jetzt angefangen, von wem waren da mehr. Am Ende ist es auch egal. Es gab fürchterliche Ausschreitungen. Ich hab
jetzt ganz egal finde ich es nicht. Also man muss diese Geschehnisse muss man schon aufklären, weil du hast gesehen, rund ums Champions League Finale in Paris, es war nicht alles so, wie es auf den ersten Blick aussah. Ne?
Nein, also, aber dann, sorry jetzt, Wolf, dann habe ich mich entweder falsch ausgedrückt oder du hast es falsch verstanden. Ich sage nur, es ist am Ende, finde ich, wenn es dann dazu kommt, ist es und das so krasse Ausmaße annimmt wie jetzt gestern in Neapel, dann ist es egal, wer da die erste Fackel geschmissen hat. Das meine ich.
Ja.
So, ne? Dann muss man die Gesamtlage muss man aufarbeiten. Natürlich, wie konnte es dazu kommen, dass Neapel sagt, hier kommt keiner rein. Gästefans müssen zu Hause bleiben. Wir können nicht für die Sicherheit garantieren. Jetzt waren am Ende, so muss man es ja sagen, jetzt waren am Ende die Leute, die gerne hingefahren wären, die durften nicht hin. Und die Leute, die keiner da haben wollte, die waren da.
Ja.
Und die haben Palaver gemacht. So, und dass da, ich glaube, beide Fangruppen ihren Anteil dran haben und noch von anderen Vereinen befreundet sich. Ich glaube, Bergamo war mit dabei, Belgrad war irgendwas zu lesen. Das sind jetzt auch alles keine Kinder von Traurigkeit. Es gab jetzt die jüngste Meldung, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, war 7 Festnahmen. Und die Eintracht-Fans sind aus Neapel weggebracht worden jetzt. Also scheinen außer Landes wieder zu sein.
Ja.
Jetzt wurde eine Sondersitzung der Sicherheitsbehörden wurde angekündigt für heute Nachmittag. wie du sagst, da gibt es viel aufzuarbeiten.
Heute Nachmittag bedeutet Donnerstag Nachmittag. Das ist also die falsche Reaktion, ist vorher zu sagen, das gibt's doch gar nicht, dass die nicht reinlassen, können die nicht für 4.000, für die Sicherheit von 3.500 oder 4.000 Frankfurtern sorgen. Ist genauso falsch, wie zu sagen, siehste, deshalb haben sie nicht reingelassen.
Genau.
Das ist zu sehr Schwarzmalerei. Ich gebe zu, dass ich vor dem Spiel oder bei der Entscheidung mein erster Reflex war, und dabei bleibe ich auch, das kann nicht sein, dass eine Präfektur in dem Fall sagt, es dürfen keine Auswärtsfans kommen. Ja, also wenn keine Auswärtsfans kommen können und es gibt keine Strafe der UEFA, dann muss das Spiel woanders stattfinden.
So ist es.
Das ist halt, also da bei der Meinung bleibe ich.
Da würde ich mitgehen. Also ich finde, es ist ein Armutszeugnis, ne, für die Präfektur, wie du gesagt hast. Ja. Es ist natürlich auch ein Stück weit, geht es in die Richtung Wettbewerbsverzerrung, könnte man zumindest
ja.
so sehen.
Ja, total. Also das habe ich auch expresses verbis so gesagt und dabei bleibe ich auch.
Ja, und wenn du, wenn du Veranstalter, also wenn du Gastgeber bist in dem Fall, der SSC Neapel, und bei einem internationalen Spiel UEFA Champions League, also auf höchstem Niveau, dann musst du für die Sicherheit der Gästefans garantieren können. Und wenn du es nicht kannst, genau wie du sagst, dann muss der Ausrichter oder wie heißt es dann, die UEFA,
muss
in dem Fall, muss dann einfach sagen, okay, Freunde, ihr könnt das offensichtlich nicht, da müssen wir woanders spielen.
Ja, so. Ja, genau so ist es. Genauso ist es. Also das ist nicht das, was Schule machen darf. Ne?
Auf gar keinen Fall.
Ich behaupte auch, dass es nicht dieses Ausmaß gegeben hätte, wenn halt ganz normal da 4.000 Frankfurter hingefahren wären, die einfach Bock hatten, ihre Mannschaft auswärts zu begleiten. Also das behaupte ich einfach, weil es da auch einen gewissen Selbstreinigungsprozess einfach gibt innerhalb so einer Gruppe. So war klar, die 300, die fahren, wissen genau, was sie wollen.
Ja. Und das war jetzt nicht unbedingt.
Und dann haben sich die anderen gedacht, naja gut, also wenn es jetzt hier eine Boxerei gibt mitten in der Stadt und wir können ein paar Fackeln werfen, da fahren wir da auch mal hin. Das wollen wir uns doch mal angucken.
Und dann gibt es noch ein paar vor Ort, die das ja auch das
richtig,
ist Teil der Wahrheit.
Und dann machst du diesen Ort, machst du dann wirklich zur Bühne.
Ja, genau.
Und das ist der falsche Ansatz, meiner Meinung nach.
Und vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, ohne da jetzt wieder alle in Sippenhaft zu nehmen, aber es ist einfach auch nochmal ein Teil der Wahrheit, dass in Italien in der Serie A, glaube ich, kaum oder gar keine Auswärtsfans nach Neapel reisen, weil es da halt schon, da gibt es halt schon mal einen.
Ja, und, ja, klar.
Also das weiß man auch.
Und auch die Reisetätigkeit ist ja im Ausland nicht so stark ausgeprägt, wie es jetzt in Deutschland ist.
Ja.
Also das jetzt wirklich, da weiß ich, Letzte Woche beim Derby, sind alle Dortmunder, die dürfen, sind da. Ne? Das ist Fakt.
Ja, und noch ein paar, die nicht.
Und wenn du jetzt Barcelona gegen Real Madrid hast, das sind so ein paar versprengelte Barca-Fans, die irgendwo oben rechts im Bernabeu sitzen, oder ein paar Real-Fans, die oben links im Camp Nou sitzen. Und das ist ja... Also das ist in Italien, das ist ganz genauso. Da fahren halt ein paar hundert oder die paar hundert, die in der Stadt wohnen, aber da gibt es diese Auswärtsfahrten nicht in dem Maße im Fußball, wie es sie in Deutschland gibt.
Ja, es sind auf jeden Fall schlimme Bilder gewesen, und ich bin gespannt, zu was das am Ende führt. Am Ende ist ja immer der einfachste Reflex, das hatten wir vor Jahresfrist schon, ne, als Frankfurt ja auch Europa erobert hat und es da hier und da natürlich auch geknallt hat, ich erinnere an, oder Köln in Marseille, ne? Zu sagen.
Lass mich eben den
Gedanken zu Ende führen. Ne? Der einfachste Reflex der UEFA oder auch des DFB an anderen Stellen ist ja immer wieder. Ja, dann gibt es jetzt Sperre, Blocksperre, Stadionsperre, Spielsperre, wie auch immer. Ich weiß halt nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ich glaube nicht. Aber es ist einfach kein Thema, dem man innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen Herr wird, Herr werden kann auch, glaube ich.
Ja.
Sondern da muss man wirklich tiefer reingehen und das wird halt immer wieder versäumt und in manchen Ländern halt auch anders gehandhabt. Das muss man einfach so sagen. Das ist meine Meinung dazu.
Ich glaube, dass der Auslöser für solche Szenen nicht die Fußballspieler als solches sind, sondern der Bock, die Lust derjenigen, die da sind auf Randale. Also dieser kleinen Gruppe. Das hat er mit Fußball, das hat er mit Fußball nichts zu tun.
Ja, der Fußball ist einfach
so
der
ehrlich
Aufhänger.
Muss man sagen. Ja.
Oder der Anlass.
Mehr oder weniger, ja.
Es könnte auch, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. In der Schweiz war das immer ein Riesenthema. Das hat mich am meisten gewundert, als ich damals in der Schweiz gearbeitet habe, weil vorher in Deutschland hat man immer gedacht, ah, Schweiz, das ist Heidi und Almöli und die haben sich alle lieb und die sind sowieso neutral und die haben auch Kohle und da gibt es sowas nicht. Es waren die schlimmsten Ausschreitungen aller Zeiten in Europa dort am 13. Mai 2006 war es, glaube ich, als Basel gegen Zürich am letzten Spieltag mit Platzsturm und allem dabei. Und bei jedem Spiel war das so, zwischen Basel und Zürich und bei Zürcher Derby auch und so weiter und so fort. Und es wurde im Prinzip immer darüber diskutiert, wie können wir das unterbinden. Da wurden Stadionverbote ausgesprochen. Logischerweise die ganze Palette, ich muss das jetzt gar nicht alles runterbeten, sondern ich will darauf hinaus, um auf deine These zurückzukommen, die sind dann einfach irgendwann, die nicht mehr rein durften, sind dann zum Eishockey gegangen.
Ja.
Das unterstützt ja voll deine Theorie zu sagen, ob das jetzt beim Fußball ist oder beim Eishockey oder beim Schach, ist am Ende Latte. Die müssen sich irgendwo treffen, wo ein bisschen was los ist und wo sie wissen, da gibt es auch ein paar, die wollen, die haben auch Bock drauf.
Ja.
Und dann knallt es halt.
Ja. Ja, ich meine, also theoretisch, die können sich auf der grünen Wiese treffen und können sich den Arsch vollhauen.
Ich sag auch, so wie
früher. Das finde ich, das muss man auch nachvollziehen können inhaltlich, aber grundsätzlich, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Schlimm wird es halt immer, wenn Innenstädte betroffen sind. Das bedeutet halt gleichzeitig, dass Unbeteiligte betroffen sind. Und dann wird es schlimm für mich. Also dann wird es unerträglich auch für mich.
Ja, das war der traurige Teil dieser Champions League Woche neben den Ergebnissen für die deutschen Mannschaften. Ja. Also am Dienstagabend gab es auch einen auf die Mappen, aber auf dem Fußballplatz.
Ja.
Und in erster Linie von einem Mann, den man aus der Bundesliga noch kennt. Erling Haaland hat RB Leipzig mal 5 eingeschenkt und das fand ich beachtenswert, nach 59 Minuten ausgewechselt worden.
Ja.
Also, lass uns erstmal über die 5 Buden sprechen.
Ja, naja, also, es ist hinter einigen ist ja ein Fragezeichen, ne? Also, bei der Schiedsrichterauswahl hatte die UEFA schon bessere Händchen, ne?
Ja.
Das insbesondere bei Vergleichen zwischen deutschen und englischen Clubs. Das ist jetzt die zweite Woche in Folge gewesen, wo ich echt mit offenem Mund da sitze und sage: Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wirklich. Was war da noch, Ederson, der den Leimer umräumt?
Das war eigentlich dieses Highlight. Das war aber schon die dritte Szene. Da gab es ja vorher.
Das war schon die dritte Szene. Und der Freistoß für City pfeift. Also, es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Also, insbesondere auf dem Niveau. Also, der Schiedsrichter war nichts. Der Schiedsrichter war tatsächlich nichts.
Finden Sie Ihre Worte?
Oh Gott.
Buchstaben.
Nein, es ist ja immer so, weißt du, solche Entscheidungen, ne, nimmt man ja dann auch mit in so ein Bundesliga-Wochenende. So, und bei Handspielen ist es ja mittlerweile, also, das mache ich ja schon die ganze Zeit. Im Grunde sage ich, ja, entscheidet's und erklärt's mir nachher, warum es so ist. Ich kann's den Leuten irgendwann nicht mehr erklären. Ja,
verstehe ich total.
Ich kann den Leuten nicht erklären, was der Schiedsrichter denkt. Ich kann den Leuten nicht erklären, was der Assistent denkt. Und ich kann auch nicht sagen, was der Videoassistent denkt.
Und du beschäftigst dich ja damit schon sehr
wirklich,
lange und sehr intensiv.
Erklärt's mir dann einfach hinterher und dann sage ich, okay.
Aber du kriegst ja Schulung.
Ich habe irgendwann mal gesagt, beim Handspiel und auf hoher See ist man in Gottes Hand. So. Ja, weil alles andere, was soll das? Was ist das? Was ist das für eine Handspielentscheidung? Was ist das? Um Himmels Willen.
Ja,
wo sind wir? Der sieht's gar nicht.
Nee, der sieht's gar nicht, genau.
Der sieht ihn überhaupt nicht. Wie soll er denn hochspringen, nach Meinung der Regelhüter? Es ist ein Irre, wirklich.
Ich finde es richtig.
Dass ich hab zu Hause gesessen und hab gesagt zu mir selbst, der gibt ihn hundertprozentig, gibt er ihn.
Ja,
warum? Weil ich es weiß. Ich weiß es, er gibt ihn hundertprozentig.
Das ging mir genauso, Wolf, wirklich. Ging mir 1:1 genauso. Du weißt, in dem Moment, wo du die Zeitlupe siehst, sagst du, okay, ist keiner, also gibt er ihn.
Ja.
Oder? Das ist so ist ja mittlerweile die verrückte Herangehensweise. Das, ja. Es ist keiner.
Und hinterher werden sie sagen, ja, der hat den Arm leicht abgespreizt.
Ja, natürlich.
Alles klar, er hat den Arm leicht abgespreizt.
Keine natürliche Körperhaltung.
Mhm. Aber die Entfernung spielt keine Rolle mehr, okay. Aber manchmal spielt es auch eine Rolle. Man weiß nur nicht, wann es eine Rolle spielt. Dass er mit dem Rücken zum Geschehen spielt eine Rolle oder spielt keine Rolle? Nein, spielt. Also, es ist da egal. Ist da egal.
Ja, es ist natürlich insofern für dich, also ich finde das spannend, dass du sagst, du nimmst es mit ins Wochenende, weil du ja auch irgendwann die Schnauze voll hast, dich selber ja zum Kasper da irgendwie zu machen mit irgendwelchen. Also, du hättest jetzt in dem Fall beispielsweise, hättest du ja erklärt, warum es kein Elfmeter ist.
Genau, so. Also das wäre jetzt so, also siehst du ja so, wie er springt und das ist jetzt keine aktive Bewegung und er steht mit dem Rücken. Also es gab, für mich gab es ganz viele Argumente, warum wir den Elfmeter nicht geben.
Ja, und dann dauert es 7 bis 12 Minuten und dann kommt...
Nein, das ist populistisch, was du sagst. Das ist,
was?
Das ist, ich bin... Und dann guckt er sich's an und dann, ja, so wie er sich's anguckt, sagst du, ja, der gibt den, natürlich gibt er ihn. Sicher, er wird nachher sagen, der Arm ist vom Körper abgespreizt. Und alle im Schiedsrichterboard der UEFA stehen auf und applaudieren. Und sagen, hast du super entschieden.
Ja, also total berechtigte Aufregung. Ich finde es auch gut, dass du es jetzt nochmal auf die Platte hier gebracht hast. Ich fand es aber auch gut, möchte ich an der Stelle auch mal betonen, dass ich zum Beispiel Marco Rose und auch Max Eberl im Nachhinein nicht, also zu 0,0 auf diese Szenen bezogen haben. Weil wenn du 7 Stück kriegst, sollst du einfach die Fresse halten. Sorry.
Absolut. Einfach. Alles in Ordnung. Aber trotzdem ist das Spiel natürlich weg. Absolut. Innerhalb von 120 Sekunden.
Ja.
Und der räumt den Torhüter ab. Der räumt den Torhüter, pfeift er nicht. Das pfeift er nicht.
Ja.
Da wäre der jetzt der Video. Soll ich dir was sagen? Ich bin ja immer tendenziell eher ein Freund des Videobeweises gewesen, weil ich gedacht habe, er hilft, weil er es irgendwie gerechter macht. So wie in der Champions League in den letzten 2 Wochen bei Vergleichen zwischen englischen und deutschen Mannschaften der Videoassistent eingesetzt wurde, sage ich, dann lassen weg. Ehrlich, weil dann machen wir Tatsachenentscheidungen und dann ist okay. Und dann sagst du, wie kann er das nicht sehen? Wie kann er das so entscheiden? Da hat man früher immer gesagt, er hat nur einen Bruchteil einer Sekunde, oder hat bei einer Entscheidung einfach Pech gehabt oder hat geblinzelt, dann ist es halt so. Aber das, dass wir jedes Mal danach uns überlegen, welche Argumente dafür und welche Argumente es dagegen, dann hört der die Argumente, die es dafür gibt und der Schiedsrichter, ne, oder auch das Schiedsrichterwesen, hört die Argumente, die es dafür gibt und hört die Argumente, die es dagegen gibt und ist damit bei einem strittigen Elfer, ja? Also, weil es ist ja jedem sind die Argumente klar, damit bist du bei einem strittigen Elfer. Also, was hat der Videoassistent bei einem strittigen Elfer zu suchen? Nichts.
Zumal, wenn ich in deinem Sinne. Ich sehe deinen Schaum vorm Mund, Wolf. Hier ist bis nach
ehrlich, da krieg ich die eine Riesenkrawatte, ehrlich.
Ja,
das
zumal,
ärgert mich maßlos.
Das merkt man gar nicht. ich liebe das ja, wenn du so emotional bist.
Ja, ja.
Dann müssen wir die Debatte auch einfach abbrechen. Ich möchte nur den letzten Satz dazu noch sagen.
Nee, wir müssen sie nicht abbrechen. Wahrscheinlich musst du sie viel aktiver führen.
Nee, ich möchte,
und musst du noch mal
ich
sagen,
dazu
wann
noch
geht der Videoassistent
sagen,
rein? Der Videoassistent geht rein bei klaren Fehlentscheidungen. Okay. Geht er rein bei klaren Fehlentscheidungen. Ansonsten geht er nicht rein. Bist du noch dran?
Atmen Sie durch, beruhigen Sie sich. Nehmen Sie den Schluck aus.
Da soll er rangehen.
Sauerstoffflasche.
Das ist dann für jeden nachvollziehbar.
Ja.
Und trotzdem sagt er, ja, aber es war ja ein Handspiel. Ja, natürlich war es ein Handspiel, aber... Und in dem Fall, wenn er das Handspiel pfeift, weil er es sieht, dann kannst du dich nicht beklagen, aber er hat es halt nicht gepfiffen und dann, ja.
Können wir zusammenfassen? dass du mit ungefähr 3 Jahren Verspätung mir recht gibst. Das möchte ich.
Nein, ich gebe dir nicht recht.
Doch, weil ich von Anfang an gesagt habe, weg mit dem Scheiß. Nein,
so ist es Quatsch. So ist es Quatsch.
Genau.
Das Handling ist Quatsch. Ja. Das Handling ist Quatsch. So wie es in den beiden Spielen gehandelt wurde, ist es Quatsch. Ja. Der Marco Fritz hat am Wochenende das Derby gepfiffen, ein schwieriges Spiel von den Voraussetzungen her. Er hat es nicht eskalieren lassen, da hat jetzt auch nicht jede Zweikampfentscheidung hat gesessen, aber grundsätzlich hat die Richtung gestimmt und die Entscheidungen haben gestimmt. So, fertig.
Ja, ist doch gut.
Jetzt sind wir dann so weit, dass jeder gucken muss, wann läuft denn 16er ein beim Elfmeter? Und dann hat der Videoassistent was gesagt oder hat er nichts gesagt, weil dann darf er entscheiden oder darf er nicht entscheiden. Ja, und dann sagt mir wieder irgendeiner, ja, dazu müssten wir wissen, was für eine Kommunikation herrscht. Nee, das müssen wir nicht wissen. Wir müssen nicht wissen, was für eine Kommunikation herrscht. Weil idealerweise greift der Videoassistent nur dann ein, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt.
Ich glaube, du hast dich hiermit mit diesem Podcast, mit dieser heutigen Folge qualifiziert, mal irgendwo einen Vortrag darüber zu halten, Wolf. Ehrlich, das ist, ja. Also ich werde diese Folge weiterreichen an sämtliche Gewerke, vom Schiedsrichterausschuss bis zum DFB, UEFA, FIFA.
Dann ansonsten Gianni. Sag mir, wenn die Kommunikation wichtig ist, dann mach sie transparent.
Ich bin doch bei dir. Ich sag das ehrlicherweise schon ein bisschen länger, möchte ich nochmal betonen. Aber. Es ist wie es ist. Köt wie Köt und der Major.
Alles klar.
Erling Haaland, 5 Tore. 2 davon hätten nicht zählen dürfen.
Ja. Okay. Ja, super.
Geschenkt.
Bravo.
Geschenkt. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr über die 5 Tore oder.
Sondern dass er ihn runtergenommen hat und ihn nicht 10 hat schießen lassen.
Ich finde eine ultra spannende Diskussion. Also zu sagen. Der nimmt ihn ich habe den Blick von Haaland noch vor Augen. Der hat schon ein bisschen irritiert geguckt, hat sich dann wirklich extremst und auch zu Recht abfeiern lassen. Hat diese Ovation auch genossen und ist dann in die Kabine. Und dann, mich würde in dem Moment mal interessieren, was geht in der Rübe von Erling Haaland in dem Moment vor und was geht in der Rübe von Pep Guardiola vor? Was glaubst du? Glaubst du, Pep Guardiola hat nur das nächste Spiel im Kopf? Oder die nächsten Wochen? Oder steckt da noch was anderes dahinter?
Also, in dem Fall bedauere ich es halt einfach, dass wir während der Zeit, seiner Zeit in München, keinen persönlichen Kontakt hatten und uns mal so eine Stunde, jetzt gar nicht vor jedem Spiel, sondern einfach mal
so
zusammengesessen haben und er schildert mir so seine Sicht auf die Dinge. Einfach um das einschätzen zu können.
Um so ein Gefühl zu kriegen, ne?
Ja, um ein Gefühl zu bekommen, will er jetzt hier tatsächlich einen noch größeren Haaland bewusst verhindern, ja? Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Will er hat er in den 60 Minuten alles gesehen von Haaland, was er sehen wollte und denkt ans nächste Spiel? Ist sein Ansatz, jetzt muss der Alvarez aber auch noch mal ein paar Minuten auf den Tacho bekommen, ne, wenn es jetzt gerade so super läuft, weil der Junge muss jetzt dringend Selbstbewusstsein sammeln und muss mir die nächsten 5 schießen. Also was steckt hinter so einer Entscheidung? Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es bei ihm wirklich wahrhaftig nicht einschätzen. Ich weiß es nicht.
Was glaubst du?
Wir können jetzt wild hin und her spekulieren. Ich weiß es nicht. Ist er so gefangen, dass er das dann nicht, dass er überhaupt die Situation nicht wahrnimmt? Hier ist einer, der kann 10 Tore schießen oder 8 Tore schießen. Auch das ist ja durchaus möglich.
Kann alles sein, was du gesagt hast.
Weil ich mich bei Guardiola wundere ich mich immer. Weil es, also wenn die 5-0 führen, ne, steht er draußen am Spielfeldrand und winkt die großen Flugzeuge ein. Mhm. Ist ein vehement am Coachen. Wenn die Mannschaft 2-0 zurückliegt, ne, sitzt er da und sagt gar nichts.
Ja, stimmt. Ja.
Und das, also jetzt auch nicht immer, aber doch sehr oft. Also mir zumindest ist es aufgefallen. In den letzten Jahren. Und ich mache das ja schon einen Moment und er macht es ja auch schon einen Moment an der Seitenlinie. Da wundere ich mich immer, weil ich denke, also bei einem 5-0 musst du nicht mehr viel coachen, ne? Wohingegen bei einem 0-2 solltest du, idealerweise.
Ja. Er hat ja jetzt noch ein paar Spiele, wo es, oder also mindestens mal zwei in der Champions League auf dem Weg zum begehrten Henkelpott. Hast du seine PK gesehen, als es seine Lieblingsfrage aufkam, ob er denn jetzt diese Champions League gewinnen muss und wie sehr ihn das beschäftigt und so? Hast du die?
Nee.
Es war wirklich, guckst dir im Nachhinein nochmal an. Ich versuche die Ultra-Kurz-Zusammenfassung. Ne?
Ja.
Er wurde danach gefragt, wieder Champions League und was ihm das bedeutet. Und dann hat er gesagt, egal wie weit wir in diesem Jahr kommen, auch wenn wir die Champions League gewinnen und auch wenn wir sie die nächsten 3 Jahre gewinnen, werde ich immer ein Versager bleiben. Ein Champions League-Versager. Dann, wie er dann halt so ist, ne, holt er sehr weit aus und sagte dann, ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis. Ich habe 3 Vorbilder. 3 Vorbilder in meinem ganzen Leben. Ich kriege jetzt die ersten beiden schon gar nicht mehr hin. Es ging auch nur um die dritte Person. Es war nämlich Julia Roberts.
Ja.
Und Julia Roberts ist irgendwie in der Zeit mal nach Manchester gekommen, als City deutlich besser war als Man United.
Ja.
Und er sagte, er war absolut sicher, dass sie kommt und sich ein Champions League-Spiel von Manchester City angucken wird. Aber Julia Roberts ging leider zu United, obwohl die deutlich schlechter waren, und ist wieder zurückgeflogen und sagte, Pep, solange, also das ist der Makel, der ewig an ihm kleben bleiben wird, egal wie oft er das Ding noch holt, das werde er sich selber nie verzeihen, und deshalb ist er ein schlechter Trainer. Fand ich Weltklasse. Ja. Der kann ja manchmal auch total lustig sein. Ne? Ich find, manchmal übertreibt er es halt brutal. Und
immer. Ich finde, er übertreibt es immer.
Oder er übertreibt es fast immer, ja. Ja, stimmt. Und deshalb glaube ich auch bei dieser Haaland-Nummer eher, ohne es, also ich kann es natürlich logischerweise genauso wenig beurteilen wie du, ich glaube auch eher an so eine Nummer wie, ich will das Ding nicht noch größer machen. Das ist eh schon viel zu groß und es wird nur noch über den geredet. Und jetzt, wenn er jetzt noch ein 6. oder ein 7. macht, das hat ja noch nie einer vor ihm geschafft und reicht jetzt auch. Und wir am Wochenende haben wir auch ein wichtiges FA Cup-Spiel übrigens wieder.
Ja.
So, dann kommt das vielleicht alles zusammen. Also der will ihn ja nicht abstrafen oder demütigen, im Gegenteil, das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen so manchmal, es reicht jetzt auch. So, der wird noch genug Rekorde brechen und hat auch schon genug gebrochen, muss jetzt nicht heute nochmal. So, das ist so mein Gefühl.
Ja.
Und was glaubst du, für Haaland? Der wusste nach dem Spiel überraschenderweise sehr, sehr gut und genau Bescheid, wer wie viele Tore in einem Spiel schon mal geschafft hat.
Ja, natürlich. Also die beschäftigen sich ja damit. Er macht ja den ganzen Tag nichts anderes. Der ballert auf die Bude und sagt, welchen Rekord hole ich mir als nächstes? Das ist doch klar. Ich meine, deshalb zeigt er ja, jetzt sind es 4, jetzt sind es 5 und er hätte jetzt den 6. und 7. Finger auch noch gezeigt. Also das wäre jetzt kein Problem gewesen. Und du hättest ihn ja theoretisch auch 88. auswechseln müssen. Ich glaube manchmal, also auch das wäre Pep durchaus zuzutrauen, wirklich einfach zu sagen, der ist in so einem Moment, ist er so vernagelt und sieht so wenig außerhalb des Ergebnisses, des reinen Ergebnisses, dass dem das überhaupt nicht bewusst war, dass der jetzt gerade 5 Dinger gemacht hat.
Rose, also, es stimmt schon. Also was?
Also auch das hielt ich nicht für ausgeschlossen. Aber nochmal, dafür hätte es halt wirklich, also, und dann hätte ich es vielleicht nicht richtig beantworten können. Aber da brauchst du ja zumindest mal einen direkten Kontakt, um auch so ein Gefühl zu haben für den Menschen. Und das Gefühl für den Menschen habe ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich höre von Spielern, die sagen, er ist total resolut, wenn du seinen Weg nicht mitgehst, er schmeißt dich raus und lässt dich hängen. Auch das, was jetzt Cancelo erzählt hat über die Arbeit dort, da war der außen vor, da hat er kein Wort mehr damit geredet oder hat ihn dann einfach übersehen oder solche Sachen.
Ich wusste nicht,
dann gibt's die anderen. Diese,
was? Ich wusste gar nicht, dass er noch da ist.
Dass er noch da ist, ja. Und dann sagt er, wir gehen, ja, dann hau doch ab. So, also das, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht beurteilen, was er ja so an menschlichen Zügen hat innerhalb so einer Fußballmannschaft. Ob ihn das wirklich interessiert, ob das wirklich an ihn rangeht. Also jeder zu Hause weiß es ja von Vorgesetzten, auch. Also du musst einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Mhm. Bist du gut, solange du gut arbeitest? Und wenn du dann aber mal ein Problem hast, aus welchen Gründen auch immer, interessiert er sich dann dafür oder interessiert er sich wirklich dafür oder nur ein bisschen oder ist ihm das wichtig oder geht es letztlich nur um den Gesamterfolg? Ich glaube zum Beispiel, dass der hat ja mal gesagt vor Jahren, ich kann nicht länger als 3 Jahre bei einem Club bleiben, mhm, weil dann bin ich ausgebrannt. Er ist jetzt im 7. Jahr bei Manchester City. Ich glaube, dass er besessen ist davon, mit Manchester City die Champions League zu gewinnen.
In der Hoffnung, dass Julia Roberts vielleicht auch vorbeikommt.
In der Hoffnung, dass dann Julia Roberts beim Champions League-Finale sitzt und ihm persönlich den Henkelpott überreicht. Das glaube ich wirklich. Weil er so zugeschüttet wird vom Scheich wirtschaftlich und die ihm jeden Wunsch von den Lippen ablesen, dass er sich in einer gewissen Bringschuld einfach fühlt.
Ja, und ich glaube, das kann mir auch keiner erzählen, dass du das gerade jemand.
Das ist für den von immenser Bedeutung.
Dass er nochmal zeigt, es geht auch nicht mit Barcelona und es geht auch nicht mit Messi. Das glaube ich auch. Und vorher gibt er auch keine Ruhe. Glaube ich auch nicht. Das wird auch der Grund sein, warum er immer noch bei City ist. Glaube ich.
Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Ja. Und da ist City dann einfach auch nochmal größer, weil die in der Wunscherfüllung einfach verlässlicher sind, als es die Bayern waren.
Ja, ja. Genau. Ja, genau.
Bei den Bayern musstest du einfach feilschen um jeden Euro und um jeden Spieler und musstest dann auch mal zu Kompromissen bereit sein. Der muss ja bei Manchester City nicht zu Kompromissen bereit sein.
Nein, nimm das Beispiel, er wollte Neymar und kriegte Götze. So, das war der Bayern-Kompromiss. Beim Scheich hätten die gesagt, Neymar, willst du Neymar und Götze oder nur Neymar?
So. Weil wir können auch beide.
Genau,
das beide musst du nur sagen. Ne? Dann können wir auch beide. Ja. Kannst du dir aussuchen.
Ja.
Der hat einen Kader zur Verfügung, was da auf der Bank sitzt.
Schlag kannst du mit den Ohren jedes Mal.
Wirklich, ja. Wirklich. Ja. Und ich glaube, die höchste Hürde für Manchester City.
Ich weiß, was kommt.
In dieser Saison ist die Mannschaft, die sich im Verlaufe dieses Wettbewerbs zum Titelkandidaten gemausert hat. Das ist die große Hürde für Manchester City. Und Real Madrid wird wieder Schicksal spielen für Pep Guardiola, vielleicht. Wenn es das direkte Aufeinandertreffen im Viertelfinale gibt oder im Halbfinale oder im Zweifel auch im Finale.
Ja, da sind noch einige Kombinationen möglich. Also es ist ja wirklich so, dass jetzt, wir haben gesagt, 3 Italiener dabei, muss man sich mal reinziehen. Hätte man von den 3 wahrscheinlich vor der Saison, müssen wir ehrlich sein, keinen erwartet im Viertelfinale. Ja. 3 dabei, Benfica noch mit dabei.
Ja, Benfica ist gefährlich. Benfica und Neapel sind extrem gefährlich.
Und das finde ich geil. Du hast 2 geile,
alle arrivierten.
Geile Mannschaften.
Sind gefährlich und geil.
Und geil. Nee, auch mit, ich sag auch mit 2 Trainer, das ist ja dein Lieblingswording immer, Trainermannschaften. Ne? Also was Roger Schmidt bei Benfica abreißt, ist auch mehr als beachtenswert. Also,
ja, sensationell.
Super gut, was der da macht. Ja. Und Spalletti haben wir schon drüber gesprochen. Pep haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und dann gibt es auch noch immer diesen jungen deutschen Trainer in München, Julian heißt er, glaube ich.
Ja.
Der würde auch noch mal gerne. Also es wird noch sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt noch nicht über die Bundesliga gesprochen, sind aber schon in der Nachspielzeit, weit in der Nachspielzeit angelangt worden.
Ja.
Wollen wir noch, ich gebe dir 2 Optionen.
Ja.
Wollen wir noch einen Satz über das Topspiel verlieren, bei dem du da bist, und über den BVB und Toni Modest? Möglicherweise, oder wollen wir lieber noch einen Satz über den Abstiegskampf verlieren, der an Dramatik kaum zu überbieten ist, nachdem.
Ja, lass uns lieber über den Abstiegskampf, weil das bezieht ja das Topspiel am Samstag durchaus mit ein.
Weil du die also Kölner Köln, noch mit?
Ja, Köln mit 27 im Moment nicht, aber du bist mit 27 noch nicht safe, ne? Weil sich das Gebilde unten in Bewegung setzt. Du hast jetzt ein paar direkte Vergleiche am kommenden Wochenende. Was haben wir? Hoffenheim,
Hertha
und Augsburg-Schalke.
Exakt.
Das könnte nochmal heiß werden. Also das könnte auch für Augsburg nochmal heiß werden. Deshalb habe ich die 27er immer noch mit im Blick.
Dann lauf doch den Satz, dann drehen wir es um. Scheiß auf Modest jetzt in dem Fall. Ist auch eher eine Diskussion, die, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht die entscheidende Personalie das für das Spiel.
Wirklich keine tagesaktuelle Diskussion. Exakt. Außer Toni wird eingewechselt und macht das Siegtor.
Und nimmt Baumgart die
Mütze.
Setzt Baumgart die
Mütze. Ja, genau.
Aber ich finde das, was du sagst, ist ja in Köln gerade auch ein riesengroßes Thema, ob man nochmal da reinrutschen kann oder ob vielleicht sogar die Gefahr besteht, dass man absteigt. Wie siehst du es? Also ich glaube, dass da wirklich eine Gefahr da ist, weil Köln irgendwie schon so die ganze Saison auf der letzten Rille läuft, so habe ich das Gefühl.
Ich finde, also personell ja, gebe ich dir recht, gegen Ende der Hinrunde oder kurz vor der WM-Pause hast du halt einfach gemerkt, dieser Kader ist nicht für Mittwoch-Samstag gemacht oder Mittwoch-Sonntag gemacht. Das ist so, die sind gut aus der Winterpause gekommen. Ich glaube, in Köln hätte jeder die 27 Punkte nach 24 Spieltagen unterschrieben vor Saisonbeginn, weil es einfach ein guter Wert ist. Und sie haben es ja auch noch selbst in der Hand. Also das, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein bisschen ein Herbeireden. Einfach aufgrund der Erfahrungen so der letzten Jahre, auch im Zusammenhang mit dem FC.
Ich dachte jetzt Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Es ist ja Erfahrung der letzten Jahre, dachte ich nämlich, kommst du jetzt mit was anderem. Weil es ist ja tatsächlich sehr, sehr oft so, dass es am Ende noch jemand erwischt, der zur Hinrunde oder vielleicht sogar zur Mitte der Rückrunde noch nicht unten rumkriegst.
Noch nichts davon weiß. Ja, ne? Ja. Aber in Bremen ist auch die Situation. Ja. Ne? Im Abstiegsjahr war die Punkteausbeute genauso gut wie aktuell. Ne?
Dann haben sie 7 Spiele verloren, glaube ich.
Und dann haben sie einfach 7 hintereinander verloren und dann war der Zug weg. Also deshalb sage ich. Aber Köln ist für mich deshalb so ein bisschen anders zu beurteilen, als du es jetzt vorhin beschrieben hast, einfach wegen Baumgart, weil dem ist es wurscht. Also der sagt, die 27 Punkte sind top nach 24 Spieltagen und das ist es auch. Also das ist es auch für Köln mit der Euroleague-Saison und sie haben im Sommer, mussten sie wirtschaftlich den Etat, also sie mussten den Etat nochmal zurückschrauben. Das bleibt jetzt auch auf Jahre so. Die werden zur nächsten Saison sehr wahrscheinlich Skiri und Hector, so seine Karriere beendet, verlieren. Zwei absolut tragende Säulen in dem Club. Da weiß ich noch nicht, was da Adäquates nachkommt. Auch da setze ich sehr stark auf den Baumgart-Faktor, der einfach in der Lage ist, das Optimum rauszuholen aus der Truppe. Ein Punkt ist, und das gibt es ja schon die ganze Saison, es fehlt ein Goalgetter in Köln. Und da hat Toni Modest im vergangenen Jahr im Zusammenspiel mit der ganzen Mannschaft einfach viel verdecken können, weil er aus nichts einfach Tore gemacht hat. Und jetzt kommen die Tore halt so tröpfchenweise, außer gegen Bremen, da war halt Ketchupflasche, ne? Da hast du halt die ganze Suppe auf dem Teller gehabt. Beim 7-1, wenn du dich erinnerst, zum Start ins Jahr.
Ja, genau.
Deshalb, ich glaube, also die werden Dortmund das Leben schwer machen, dann ist Pause, dann haben sie Gladbach und dann Augsburg-Mainz. Das sind dann die Spiele, wo, also sie sind auch gegen Dortmund schon nicht chancenlos, weil, also Köln ist gegen niemanden chancenlos. Die haben auch in München gepunktet, also warum sollten sie in Dortmund nicht punkten? Derby, eigener Wettbewerb, Augsburg-Mainz, ich glaube, dass es die Kölner schaffen werden, aber man hat die Erinnerung an Abstiegsjahre in Köln sind ja stets warm. Entsprechend ist diese Diskussion auch nachvollziehbar, wenngleich ich glaube, dass hier ohne Substanz ist.
Es wird auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag, glaube ich, das kann man jetzt schon am 24.
Unten
sagen.
Unten wird es super.
Unten das richtig muckelig werden und ja. Hoffentlich auch erst eine Entscheidung am letzten Spieltag geben.
Ganz sicher. Also wir werden, glaube ich, dieses Jahr eine Situation erleben, wo alle zweieinhalb Absteiger erst am letzten Spieltag in Stein gemeißelt sind. Ja, ich kann mich noch an Podcast-Ausgaben erinnern, wo du sagtest, naja, Schalke ist ja weg und dann gibt es halt noch einen, ja. Also wir suchen noch anderthalb.
Und dann kam Christian Groß. Ja. Das war eine andere Saison.
Dem ist nicht. Dann kam nur Massimo Schüpp.
Ja, kam Massimo Schüpp, genau.
Exakt, genau. Und der Erdogan.
Den habe ich schon wieder vergessen, den Erdogan. Ja. Jetzt kommt übrigens der gute Herr Bülter statt Herrn Eberl ins Sportstudio, um den Bogen auch nochmal wieder
sehr zu gut. Spannen. Ja. Sehr ja. gut. Das ich hätte auch Thomas Reis mal eingeladen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob der.
Aber kann auch sein, dass er auch keinen Bock hat. Ja.
Hat auch keinen Bock, über alles zu reden.
Über Schalke möchte ich nicht reden, sonst können wir aber.
Wir können über alles reden, nur über Schalke
nicht. Er könnte ja sagen, auch über Bochum möchte er vielleicht nicht reden. Da gab es ja auch. Ja. Ne? Wir schauen uns an. Wolf, wir haben eine ultra lange Folge. Ich finde, sie war prall gefüllt, hat großen Spaß gemacht, wie immer. An nächster Woche.
Darf ich noch eine Sache sagen? Der Nils hat mir geschrieben, es sind noch 12 Tassen da. Zwölf Tassen sind noch im Bestand. Der Scheich, warte mal kurz, jetzt guck ich sogar nach.
Ich hole euch parallel schon mal eben ab. Es geht um 12, eine Halbzeit mit Tassen, die noch in unserem Bestand sind, in unserem aktuellen Bestand. Und die wir gerne noch unters Volk bringen würden, natürlich.
Jawohl. Scheich und Eisvogel.
Scheich und den Eisvogel noch, ja gut.
Ja.
Dann würde ich jetzt fast sagen, besser geht nicht. Ja. Ran an den Speck.
Schnell sein und die letzten Dinger sichern, bevor wir dann ins Nachbestellen gehen. Aber die sind noch da.
Newbev.com oder .de?
.de.
.de oder über eine Halbzeit mit. Bei Insta findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja. Nächste Woche Nationalmannschaftspause, Länderspielpause.
Ja.
Dann sprechen wir über den Kader, den Hansi Flick morgen nominieren wird. Ich denke, dass es die ein oder andere Überraschung, den ein oder anderen Neuling geben wird. Können wir dann nächste Woche ausführlich drüber sprechen. Dann sind wir vor dem Kracher gegen Doppelpack, gegen Peru und Belgien.
Wann ist Peru?
Peru ist am Samstag in Mainz.
Ja.
Und am Dienstag drauf geht's in Köln gegen Belgium.
Okay. Weiß ich da schon mal Bescheid.
Weißt du Bescheid? Alles weitere nächste Woche. Gleicher Ort. Gleiche Stelle.
Alles klar.
Ich danke dir.
Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.